Es ist ein gefährlicher Ansatz, wenn man einfach sagt, jetzt einfach alle dürfen kein Fleisch mehr essen. Das wird man nicht erreichen. Wir werden nicht können alle Leute umkrempeln. Wenn wir es schaffen, spannende Produkte als Alternative zu entwickeln, dann werden die Leute gewillt sein, etwas zu ändern an ihren Konsummuster. Aber solange sie nicht gleich gerne haben wie ihr Fleisch, hat man nichts gewonnen.
Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftlichen Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die Reise hergeht. Amila Recic, unsere letzte Folge von dieser Staffel.
Ja, tatsächlich, Nico Leuenberger. Und es ist, glaube ich, gerade noch eine, die recht durch den Magen geht.
Genau, es geht um so genüssliche Sachen wie Bananen oder ein saftiges Steak und wie gross das eigentlich mein ökologischer Fußabdruck durch mein Essverhalten ist.
Das Thema Umwelt und Ökobilanz haben wir ja auch in den vorherigen Episoden schon thematisiert. Zum Beispiel den Staubsauger, der CO2 aus der Luft saugt.
Ja, in der ersten Staffel waren wir einmal über Plastik am Reden oder über Klimajugend.
Kein Wunder, haben wir so viel über das Klima geredet. Die Thematik wird jetzt zwar schon ein bisschen verdrängt durch Covid, aber wenn man der Wissenschaft glaubt, sieht es schon sehr schwarz aus für unseren Planeten, wenn wir nicht vorwärts machen.
Darum schauen wir in dieser letzten Episode jetzt das Thema an, das uns tagtäglich betrifft, nämlich unseren Menüplan.
Wie ich mich ernähre, hat ja nicht nur auf mich einen Einfluss, sondern auf die ganze Umwelt. Aber wie gross ist der Einfluss effektiv auf unsere Ökobilanz, Nico? Hast du Antworten?
Ja, der ist eben wirklich gross.
Für viele Leute ist es ein bisschen erstaunlich, dass die Ernährung so einen grossen Fußabdruck hat, weil die Landwirtschaft ja, das sieht so relativ natürlich aus, im Gegensatz jetzt zu einer Schwerindustrie mit rauchenden Chemis.
Es ist krass, aber ja, die Ernährung ist verantwortlich für etwa ein Drittel von der ganzen Umweltbelastung.
Wow, gerade ein Drittel. Also ich habe gewusst, dass es einiges ausmacht, aber so viel jetzt nicht. Aber warum ist das dann genau so?
Das kommt dadurch zustande, dass Lebensmittelhersteller sehr viel Land braucht, sehr viel Wasser braucht. Und zusätzlich kommt dann die ganze Verarbeitungskette, Transport, Verarbeitung, Lagerung. Und das braucht alles auch sehr viel Infrastruktur und Energie. Und in der Summe gibt das eben etwa ein Drittel von allen Umweltauswirkungen.
Das sagt Claudio Beretta. Er gilt auf seinem Gebiet als ein Koryphä und das mit von 35. Wir haben ihn in Zwedenswil an ZHW treffen. Dort ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team Lebensmitteltechnologie und er ist zuständig für Nachhaltigkeit und Food Waste Vermeidung. Er erforscht nicht nur alles rund ums Essen, er lebt das so und zwar mit aller Überzeugung.
Aber an was hast du das denn konkret gemerkt, dass er so ein Crack ist auf diesem Gebiet?
Ja, schon ganz am Anfang beim Soundcheck. Wir stellen halt immer so ein paar Standardfragen, um die Stimme einpegeln. Und eine Frage ist immer, wir fragen die Leute, was haben sie zum Morgen gehabt?
Heute habe ich zum Morgen ein Müsli gemacht mit Sojajoghurt, mit Soja von Frankreich, also relativ aus der Nähe, und Getreideflocken aus der Schweiz und einen Äpfel, wo ich vom Boden aufgelesen habe.
Okay, ich glaube, ich spüre, welche Richtung es jemand gehen könnte. Hinterfragen wir mal unser eigenes Essverhalten. Geht es etwa in die Richtung?
Ja, genau. Und wir schauen in unser Einkaufswägeli. Da hat es ja auch Gemüse oder Früchte drin, die aus gewohnt seit Jahren einfach so auf dem Einkaufszettel stehen. Was ist das bei dir, Amila?
Bananen sind immer dabei, Gurken, Äpfel und Tomaten dürfen auch nicht fehlen.
Tomaten, nehmen wir das Beispiel gerade, die müssen entweder importiert werden aus einem Land, wo sie im Winter produziert werden können, beispielsweise Spanien. Da haben wir dann einen langen Transport und oft ist in diesen Regionen auch das Problem, wie gerade zum Beispiel im Hauptproduktionsgebiet in Spanien, als Wasser knapp ist und der Grundwasserspiegel dort sinkt und man langfristig ein Problem hat. Und die Alternative, dass man sie in der Schweiz herstellt, in einem Gewächshaus. Aber das Gewächshaus muss man dann sehr stark heizen. Und bei einem kalten Winter sind das unglaubliche Energiemengen, die man dort rein investieren muss, die meistens noch mit fossilen Energien gedeckt wird. Und da ist dann der Fußabdruck sogar noch schlechter, vom Klima her jetzt gesehen, als die importierte spanische Tomate.
Es ist wieder krass, Tomaten, die das ganze Jahr so ganz unverdächtig im Gemüseregal liegen, sind eigentlich rechte Drecksschleudern.
Ja, man sieht es nicht mal an, wenn sie rot werden.
Aber jetzt im Ernst, mit Tomaten kann man ja so viele feine Sachen machen. Wieso müssen wir jetzt auf die verzichten?
Du musst eben gar nicht auf das verzichten. Claudio Beretta ratet einfach auszuweichen auf gelagerte Tomaten. Du kaufst entweder Tomaten im Glas oder Püree aus der Dose.
Oder getrocknete, sonnentrocknete Tomaten, die eine super Ökobilanz haben.
Also das heisst, flexibel bleiben, nicht gerade Caprese bestellen im Winter. Hast du sonst noch ein paar Beispiele, die einem gerade den Appetit verderben?
Ja, ein ähnliches Prinzip gilt halt auch bei Äpfeln. Das ist ja so die Standardfrucht, oder? Die essen wir fast jeden Tag bei uns daheim.
An apple a day keeps the doctor away, right?
Das stimmt schon. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Äpfel richtig gesund sind, solange sie bio sind und nicht voller Pestizide. Aber aus ökologischer Sicht macht es natürlich nicht viel Sinn, das ganze Jahr durch Äpfel zu essen.
Ich nehme jetzt an, weil sie entweder mega lang gelagert werden müssen oder von anderen Kontinenten angeschafft oder sogar angeflogen werden.
Genau. Im Frühling ein Äpfel essen macht aus ökologischer Sicht nur Sinn, wenn er in der Schweiz mit erneuerbarer Energie gelagert wurde.
Aber was meint der Beretta zum Beispiel zu exotischeren Früchten, die bei uns im Sommer nicht wachsen?
Um den Fußabdruck möglichst klein zu behalten, ratet er ganz klar, dass man bei einheimischen Früchten bleibt oder Trockenfrüchte isst. Das kann man natürlich auch. Und dann können wir das schon auch mal ergänzen mit einer exotischen Frucht, wenn man halt mal besonders fest Lust hat.
Einmal eine Banane, die werden mit dem Schiff importiert und haben darum, ein Schiff ist viel besser vom Klima her als ein Flugtransport. Und Bananen können eben lang gelagert werden, darum geht das mit dem Schiff. Im Gegensatz zum Papaya beispielsweise, wo man mit dem Flug importiert werden.
Oh nein, ich habe gehofft, dass Bananen nicht trifft, weil die habe ich schon immer daheim, muss ich zugeben.
Ja, das hat es bei uns auch immer. Ich habe es zwar selber gar nicht gern, aber ich habe zwei Kinder und da kommst du ohne Bananen irgendwie nicht durch den Alltag. Aber immerhin schaue ich bei mir kaufen schon darauf, woher dass sie kommen und wie dass sie zu uns gekommen sind.
Die Flugimport zu meiden, da hat man einen grossen Effekt. Also Papaya, die mit dem Flug importiert wird, auch wenn sogar der Kleber drauf ist, CO2 kompensiert, das sind derartige Mengen, das sind zum Teil 10 oder noch mehr mal mehr CO2-Äquivalent, also Klimabelastung, die entsteht, als bei einem einheimischen Produkt.
Also er meint wirklich steinhart zu verzichten.
Ja, der Claudio Beretta will natürlich auch kein Spielverderber sein.
Wenn jetzt jemand Erdbeere mit Schlagrahm das Lieblingsdessert ist und er hat im Februar Geburtstag, dann dürfen selbstverständlich auch ein importiertes Erdbeere essen. Aber das sind ja dann nicht die grossen Massen.
Also, Fazit, wenn man seinen Fußabdruck beim Essen von Gemüse und Früchten möglichst klein behalten will, dann ist das A und das O saisonal und regional.
Und der Fußabdruck bei Früchten und Gemüse macht ja nicht nur den Transport aus, sondern man muss auch die gesamte Lebensmittelkette anschauen und auch das Wasser, das es braucht, zum Beispiel für Tomaten aus Spanien oder Pestizide, die gespritzt werden müssen oder die Lagerung und den ganzen Flächenverbrauch.
Ja, punkto Flächenverbrauch. Jetzt kommt das, was beim Essen den grössten Fußabdruck überhaupt hinterlässt.
Ich höre da Tiere, also ich glaube, es geht um Tiere in der Pfanne.
Wenn wir unsere Ernährung ökologischer gestalten, dann ist die Hebelwirkung, die wir haben, wenn wir weniger Fleisch und tierische Produkte würden essen, ist wahrscheinlich die Veränderung, die wir am meisten bewirken können.
Fleisch essen belastet das Klima halt wirklich mega fest. Er hat zur Veranschaulichung ein paar Kennzahlen gegeben.
Beispielsweise der Landverbrauch. Wenn wir auf einem Quadratmeter Land Herdöpfel anbauen, dann gibt das etwa 5 Kilo, die wir in einer Saison ernten können. Wenn wir Futtermittel anbauen und Rindfleisch produzieren, ein Steak zum Beispiel, dann gibt es am Schluss 100 Gramm, also etwa 50 Mal weniger aus der genau gleichen Fläche.
Das steht wirklich in keinem Verhältnis, wenn man das mal so hört. Also ich bin in diesem Thema schon fast fein raus, muss ich sagen. Ich esse wirklich selten Fleisch oder ich probiere zumindest wenig zu essen. Aber was wird dann auf wissenschaftlicher Ebene gemacht, um wirklich die Mehrheit vom Fleisch wegzubringen?
Ja, bei dieser Frage habe ich mich am gleichen Tag quasi mit der Chefin von Claudio Beretta getroffen. Sie ist mit uns im gleichen Raum gesessen, mit Corona-Abstand natürlich.
Ich bin Nadina Müller und ich leite hier die Forschungsgruppe für Lebensmitteltechnologie an der ZHW.
Was genau heisst das konkret?
Also ich bin Lebensmittelingenieurin von der Ausbildung her und habe mich spezialisiert auf Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik. Da geht es immer um die Entwicklung von neuen Technologien. um Lebensmittel herzustellen, die zum Beispiel einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben.
Also genau unsere Frau in diesem Fall.
Richtig. Sie erklärt die verschiedenen Ansätze, die sie erforschen. Einerseits der Ansatz, dass man Fleisch probiert zu imitieren. Und andererseits, dass man alternative Rohmaterialien braucht mit viel Protein. Und am Anfang von dem gibt es eine wichtige Frage.
Wenn man sich fragt, wieso konsumieren die Leute Fleisch oder kommen so schwer davon weg, dann fängt das zuallererst dort an, wie die Leute kochen. Wenn man sich daran gewöhnt ist, dass ein klassischer Teller daraus besteht, man hat das Fleisch, eine stärkehaltige Beilage und ein Gemüse oder einen Salat, dann ist es ganz, ganz schwierig, ohne relativ viel Zeit und Energie zu investieren, von dem wegzukommen. Die Leute werden immer wieder in das alte Muster, wie sie kochen, zurückfallen. Und für das ist es sicher gut, wenn man Fleischersatzprodukte hat, die es ermöglichen, auch, dass die Leute können, etwas aus pflanzlichen Proteinen dann auf den Teller tun, aber ihren normalen Teller so zusammenstellen, wie sie es sonst machen.
Da ist es wieder wie mit allen Sachen. Wir Menschen sind totale Gewohnheitstiere. Das stimmt mega. Aber was sind denn so Fleischersatzprodukte? Ich kenne das normale Tofu und Quorn zum Beispiel. Aber wo ist jetzt die Forschung dran?
Ja, Nadina Müller nimmt für das Beispiel von den Gelerbsen.
Also warte schnell, explizit gel, nicht die grünen Erbsen.
Ja, ich musste das auch googeln, was das genau ist. Die gibt es getrocknet, zum Beispiel in grösseren Lebensmittelläden. Kannst du direkt so kaufen. Ich habe jetzt selber noch nie damit gekocht. Auf jeden Fall sind das super pflanzliche Proteinbomben. Übrigens so andere Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen oder die braunen Bohnen. Weißt du, die Frijoles kennst du vielleicht aus der mexikanischen Küche. Zurück zur Forschung. Es gibt Verfahren, wo sich am Ende ein Produkt aus Gelerbsen so anfühlt wie richtiges Fleisch.
Da kann man tatsächlich Strukturen anbringen, die eins zu eins vergleichbar sind mit zum Beispiel Bulle oder mit Rind oder mit Schweinigem. Da kann man wirklich mittlerweile wahnsinnig viel machen.
Es gibt ein Schweizer Start-up, das solche Produkte mittlerweile im grossen Stil produziert. Und ich würde natürlich wahnsinnig gerne reinschauen in ihre Fabrik. Die ist in Kemptal bei Vinti, also ganz in der Nähe von mir. Aber dann ist Corona gekommen und eben striktes Besucherverbot, da kommt niemand rein im Moment. Der wissenschaftliche Leiter von Planted, der Patrick Rüss, der hat mir aber ein Video empfohlen, das diesen Prozess genau beschreibt, wie dass man so falsches Bulletfleisch macht. Ich spiele dir da einen Ausschnitt kurz vor von SRF, von der Sendung Einstein.
Hauptwerkzeug der Herstellung ist der Extruder. Ein Kocher aus Stahl, betrieben mit Strom. Gefüttert wird er nicht mit der Gelberbse selbst, sondern mit einer Mehlmischung aus Erbsenprotein und Erbsenfasern.
Diese Mischung wird in den Extruder befördert und dort mit Wasser und Öl vermischt. Dabei wird diese Masse aus pflanzlichen Proteinen mittels zwei Förderschnecken geknetet, erhitzt und unter Druck gesetzt. Das Kochen verändert dabei die Struktur der Proteine. Am Ende des Extruders sorgen die Schnecken dafür, dass sich die pflanzlichen Proteinstränge parallel anordnen und so eine faserige Struktur ergeben. Die faserige Teigmasse wird nach dem Extruder in ein Kühlrohr gepresst und dort abgekühlt. Und genau da liegt der geheimnisumwitterte Clou. Denn Temperatur, Form der Düse und Druck entscheiden, wie fleischähnlich das Endprodukt wird.
Mega krass. Also in dem Fall, für das falsche Boulet braucht es nur Gelerbsenmehl, Wasser und Sonnenblumenöl. Hast du es schon mal probiert?
Ja, ich bin im Moment so ein bisschen mit meiner Familie sämtliche von diesen Fleischersatzprodukten durchprobieren, weil wir wollen wirklich unseren Fleischkonsum runterbringen. Wir arbeiten schon länger an dem, aber eben, es ist wie für uns am einfachsten, wenn wir einfach die normalen Rezepte kochen können und dann weichen wir eben auf die Alternativen aus. Und darum, ja, ich habe es auch schon probiert und ich finde es wirklich recht fein, auch wenn es halt schon nicht ganz das Gleiche ist wie ein saftiges Boulet, muss man ganz ehrlich sagen.
Wenn du einfach so gepostet hast, heisst das, man kommt es relativ einfach über?
Ja, ja, das kommst du bei grossen Lebensmittelläden über. Kostet etwa gleich viel wie Bio-Boulet, also ist es nicht mega günstig, aber es ist okay. Und in der Schweiz haben sogar schon etwa 300 Restaurants das Planted Poulet auf dem Menü. Ich habe schon mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe mal einen Planted Burger gegessen in einem Restaurant. Und da merke ich halt schon, wenn ein Profikoch mit so etwas kocht und nicht einfach irgendwas als Hobby leihen. Also der Profikoch, der hat wirklich einen mega geilen Burger hergebracht. Und wo das die Reste sind, das findet man übrigens auf einer interaktiven Karte raus, auf der Website von Planted. Da kann man schauen, wo das man das essen kann.
Das klingt ja alles mega positiv, aber es muss doch immer noch einen Haken haben. Wo ist er da?
Es hat immer einen Haken. Das ist aus Prinzip so im Leben. Das beschönigt dort Nadina Müller nicht.
Wenn man das in einem Blindtest verkostet, dann wird ein geübter Tester immer merken, dass Erbsen drin sind. Weil ganz, ganz restlos den Erbsengeschmack übertönen kann man nicht. Man kann weitgehend übertönen und man kann ein richtig attraktives, gutes Produkt herstellen. 100% 1-2 wird es nie sein. Aber wenn man erreichen kann, dass die Leute es gerne haben, dass es ganz nahe ist am Fleisch und sie es gleich können verarbeiten wie Fleisch, dass sie ihren Kochgewohnheiten sich nicht zu fest mit umstellen, dann hat man mit dem, kann man einen riesen Erfolg erzielen.
Was ist eigentlich mit dem Fleisch aus dem Labor? Das ist doch auch mal ein riesiger Hype. Gibt es das schon?
Ja, du meinst das Fleisch, das man aus Muskelzellen züchtet. Da sind die Forschung noch weniger weit, aber sie sind voll dran. Sie meint, da werden sich viel tun in den nächsten Jahren. Das Ding ist aber, um auf Fleisch zu verzichten, muss man gar nicht unbedingt Fleischersatzprodukte essen. Es gibt ja eigentlich noch viel mehr Nahrungsmittel, die Protein haben.
Ich glaube, ich weiss, auf was du auswählst.
Es kreucht und fleucht, genau. Aber nicht nur das.
Hülsenfrüchte sind etwas ganz Gutes und Wichtiges davon. Es gibt aber auch ganz spannende andere Rohmaterialien, wie zum Beispiel Algen, die auch ganz stark werden kommen, bin ich überzeugt. Insekten, wo die Frage ist, wie schnell kann der europäische Konsument den Ekel überwinden. Aber es ist durchaus ein sehr spannendes Ausgangsmaterial, um damit zu arbeiten. Wenn es um die Frage Tierwohl geht, stellt es natürlich die gleichen Fragen wie bei Rinder, Hühner etc. Das sind auch Tiere. Dann gehen Nebenproduktströme ganz spannende Proteinquellen, wenn man jetzt an Nebenproduktströme von Ölsaaten denkt oder von der Nussverarbeitung. Also man hat da wirklich ganz grosse Paletten bis hin zu den Wasserlinsen, die jetzt auch aufkommen, noch nicht zugelassen sind, aber auch sehr spannendes Rohmaterial sind.
Also das grösste Ziel der Wissenschaftler ist es in diesem Fall, tierische Produkte durch pflanzliche zu ersetzen, um den CO2-Ausstoß zu verringern.
Ja, weil es macht aber viel mehr Sinn, die pflanzlichen Produkte selber zu essen, als dass man sie den Tieren verfüttern, nur dass man nachher ein Stück vom toten Tier essen kann. Also mal so erlaubt gesagt, oder?
Aber ich frage mich da schon, bei diesen riesigen Fleischfans, geht das irgendwann in die Köpfe der wirklichen Mehrheit rein, dass man auf Fleisch verzichtet?
Wir werden nicht alle Leute umkrempeln können. Wenn man es schafft, spannende Produkte als Alternative zu entwickeln, dann können die Leute abholen und etwas Neues bieten, und sagen, oh, das habe ich jetzt wirklich gern. Dann werden die Leute gewillt sein, etwas zu ändern an ihrem Konsummuster. Aber solange sie nicht gleich gern haben wie ein Fleisch, hat man nichts gewonnen.
Wann verstehen wir sicher wirklich, dass wir weniger Fleisch essen müssen?
Die Leute, die 3-4 Mal pro Woche Fleisch konsumieren, das geht nicht auf. Das hätte man schon vor Jahren sollen aufhören. Also den Zeitpunkt, wo der richtig war, haben wir überschritten. Wir können es nur möglichst schnell umsetzen. Man kann aber durchaus weiterhin kleinere Mengen Fleisch konsumieren, zu bestimmten speziellen Gelegenheiten.
Also ich muss sagen, ich kenne durchaus viele Leute, die 3-mal oder mehr in der Woche Fleisch essen.
Ja, da gehöre ich auch dazu. Also auf 3 bist du irgendwie schnell, finde ich. Und das bin ich, gibt mir wirklich Mühe zu reduzieren. Aber eben, es ist nicht so einfach. Und ich habe Nadina Müller gefragt, ob sie noch Fleisch isst.
Ich esse noch Fleisch, ja. Aber einfach in limitiertem Ausmaß. Wenn ich Fleisch kaufe, dann nur aus der Schweiz. Ausschließlich.
Und übrigens allermeistens Poulet-Fleisch. Und diesen Tipp nehmen wir also zu Herzen.
Poulet-Fleisch versus Rind ist für mich klar, Poulet braucht viel weniger Ressourcen in der Aufzucht. Vom ökologischen Fußabdruck ist es noch, nennen wir mal, das Beste unter dem Fleisch. Es braucht am wenigsten Ressourcen, sei es jetzt Wasser, sei es auch Futter. Einfach von der gesamten Ökobilanz unter dem Fleisch Arten steht es am besten da.
Aber lass mich raten, der Claudio Beretta, der isst sicher gar kein Fleisch.
Das stimmt natürlich. Außer die super Ausnahmefälle hat er mir gesagt, wenn ein Tier wirklich gut gehalten wird auf einem Hof.
Und man es schon fast kennt, gell?
Genau, und wo nachher nicht im Schlachthof umgebracht wird, sondern direkt auf der Weide.
Aber es gibt auch schon die anderen Extreme wieder, die sagen, ohne Fleisch auf dem Grill gibt es kein richtiges Barbecue.
Das ist absolut reine Gewohnheitssache. Es gibt so gute pflanzliche Produkte, die sich eignen, um auf Grill zu tun. Zucchetti oder Aubergine auf dem Grill. Ich finde übrigens auch bei den Fleischprodukten, die sind ja per se von sich aus meistens gar nicht wirklich gut. Sie werden erst wirklich gut, wenn man sie ganz spannend gewürzt, mit pflanzlichen Gewürzen. Und bei den Gemüsen, da gibt man sich meistens viel weniger Mühe, die guten Gewürze und Röstaromen auch rauszuholen.
Stimmt, ich schmiere da maximal ein bisschen Olivenöl drauf und Salz und Pfeffer und that's it eigentlich.
Jetzt mal aber so eine hypothetische Frage, wenn wir jetzt 50 Jahre früher schauen. Denkst du, die Menschen denken, dass wir früher oder jetzt Barbaren gewesen sind, dass wir wirklich echte Tiere auf den Grill geworfen haben?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Man schaut immer zurück und findet so, wie haben die nur können, oder? Und ja, irgendwo durch werden die Leute das von uns wahrscheinlich auch denken.
Ich bin überzeugt, dass die zukünftigen Generationen uns sehr viel berechtigterweise werden vorwerfen. Ob wir jetzt barbarisch würden anschauen, dass wir überhaupt Fleisch gegessen haben. Vielleicht ist das so. Was ich aber völlig überzeugt bin, dass wir es absolut barbarisch würden einschätzen, wie heute Fleisch produziert wird. Die Massentierhaltung, das ist wirklich barbarisch.
Also ich muss sagen, für mich zumindest habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich esse ja wirklich fast kein Fleisch. Aber was ziehen wir jetzt daraus, damit du, Nico, auch zum besseren Mensch werden kannst und auf unsere Seite kommst?
Ich glaube, wir schreiben uns jetzt einfach ein paar Haupttipps zu unserem Essverhalten auf unseren Einkaufszettel vor allem, weil dort entscheidet sich schlussendlich, ja, was kaufen wir ein. Und da muss ganz klar mehr Pflanzliches und weniger Tierisches drauf. Das schützt auch das Klima.
Und bei Früchten und Gemüse ist saisonal und regional immer die beste Wahl, wenn möglich natürlich Bio. So fallen die Produkte aus einem beheizten Gewächshaus sowieso weg.
Und falls man Sachen von Übersee kauft, die importiert sind, Flugtransport unbedingt meiden und möglichst Fairtrade Bio.
Ui, also die Liste wird schon immer länger, wenn man sich daran halten will. Ich finde das schon noch streng. Aber gell, der Claudio Beretta ist schon einer, der das völlig durchzieht.
Ja, ich bin sicher, der macht das. Und vielleicht ist es ein bisschen meine eigene schleichende Verzweiflung, aber ich habe mir am Schluss die Bemerkung nicht können verkneifen, dass so ein strikter Lebensstil doch fast nicht umsetzbar ist und ein bisschen nach Öko-Extremismus tönt.
Da hast du ihn gerade mit etwas konfrontiert. Wie hat er darauf reagiert?
Ja, er hat das Kontert umgedreht.
Das ist selbstverständlich und vernünftig. Alle Menschen, die heute einfach gedankenlos konsumieren und damit die Ressourcen dieser Welt aufbrauchen, das ist eigentlich wirklich radikal und extremistisch.
Und Nadina Müller, sie ist bei der Tür gestanden. Sie hat eigentlich schon ein bisschen früher gehen, aber sie hat das zum Abschied doch auch noch kommentiert.
Ich finde es immer schade, wenn Leute, die so mit Herzblut für etwas leben und polarisieren, das ist klar, da gehört das Polarisieren dazu, wenn das ins Negative gezogen wird. Ich bin überzeugt davon, dass es genauso Leute braucht in der Claudio Beretta, um etwas zu bewegen. Leute, die einfach ihre Linie durchziehen, von A bis Z, und deren treu bleiben und auch ein Netzwerk aufbauen, wo das geteilt wird und wo sichtbar ist, dass man erreichen kann, wenn man so konsequent lebt. Und darum, wenn man von Öko-Extremismus redet, ist das für mich ein ganz negatives Wort. Und der Claudio ist für mich eine ganz positive Person, um da eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Der Durchschnittsmensch wird zu lang warten, um etwas zu ändern. Und wir brauchen genau die Art Leute auf dieser Welt, die gewillt sind, für ihr Thema einzustehen.
Guten Tag, hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt auf den Zusammenschnitt.
Wir verabschieden uns da. Das war die letzte Folge vor der zweiten Staffel vom «Durchblick», einem Wissenschaftspodcast vom «Blick».
Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung. Die Episode hat Franziska Engelhardt geschrieben und produziert. Ich bin Amila Rejic.
Und ich bin Nico Leuberger. Und übrigens, Amila, der Claudio Beretta ist auch Präsident von foodwaste.ch. Dort schlägt er auch die Brücke von Wissenschaft zur Praxis.
Und Foodwaste finde ich auch immer mega spannend, vielleicht aber auch ein Thema für unsere nächste Staffel. Was meinst du?
Ja, ja, weil die kommt sicher. Irgendwann im nächsten Frühling wird es so weit sein. Kommt gesund durch den Winter, schaut euch gut.
Und falls euch in der Winterpause langweiliger wird oder ihr eine Episode von unserer ersten oder zweiten Staffel verpasst habt, könnt ihr die auf Spotify, Apple Podcasts oder auf blick.ch/durchblick nachhören.
Grande, Amila. Danke vielmals.